Es gibt einen Tag in Israel, an diesem Tag wird die Freiheit gefeiert. Also bis heute machen die Juden das. Die Juden denken daran, Gott hat uns aus der Sklaverei in Ägypten freigemacht. Wir sind jetzt freie Leute. Also jedes Jahr feiert man dieses Fest, das sogenannte Passafest. Das hat Gott so festgelegt. Auch in dem Jahr, von dem Markus 14 berichtet. Das ist ja der Text, den wir heute Morgen lesen werden. Auch in diesem Jahr haben die Juden die Freiheit gefeiert. Aber in diesem Jahr war das Passafest ganz anders. Es war etwas sehr Besonderes, denn an diesem Fest der Freiheit wurde dem die Freiheit genommen, der uns als Menschen die Freiheit bringt. Er ließ sich die Freiheit nehmen, damit wir in der Freiheit leben können. Und deshalb habe ich diese Predigt mit dem Satz überschrieben, den ihr hinter mir seht: Lebe deine Freiheit. Lebe deine Freiheit. Zunächst einmal den Text, den wir lesen möchten, der die Grundlage dieser Predigt bildet. Er steht in Markus 14, 1 bis 26. Also ein längerer Text, der über mehrere Passagen geht und ihr werdet es merken, auch über mehrere Tage sogar. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten, denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Und als er in Bethanien war, in dem Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig, wozu diese Verschwendung des Salböls geschehen? Oder wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lass sie, was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den hohen Priestern hin, um ihn an sie zu überliefern. Sie überfreuten sich, als sie hörten und versprachen, ihm Geld zu geben, und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Und am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm, wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passahlamm essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm. Und wo er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn, der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und fanden es, wie es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen. Und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir ist. Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch nicht ich? Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, weh aber jene Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jene Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Wir steigen jetzt wieder in Vers 1 ein. Nächste Folie. Ja, genau. Also wir befinden uns hier 2 Tage vor dem Passa. Also am Mittwoch ist das, wenn man die Woche dann rechnet, das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, das haben wir hier gesehen, das ist ein Set. Das gehört zusammen. Das kannst du nicht voneinander trennen. Also erst kommt das Passa und anschließend isst man dann 7 Tage lang ungesäuertes Brot. Und an dem 7. Tag, da gibt es nochmal eine große Feier. Also die Feste, die Gott seinem Volk in den Kalender geschrieben hat, das sind große Feiern, die Israel so richtig genießen soll. Also das wird schon deutlich, wenn man diese Texte liest. Und an diesem Passa in Markus 14 hatten die religiösen Führer geplant, Jesus geheim zu verhaften. Das war ihr Plan. Nur das Problem war, sie kannten seinen Aufenthaltsort nicht. Und die Stadt damals war zum Passafest so voller Menschen wie die 9-Euro-Züge heute. Es war also nicht einfach herauszufinden, wo steckt denn Jesus? Und natürlich trat er ab und zu mal öffentlich auf, aber da wollten sie ihn nicht festnehmen, weil sie die öffentlichen Tumulte fürchteten. Sie wollten keine Pro-Jesus-Demo. Das war das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnten. Sie wollten Jesus also an diesem Freiheitsfest die Freiheit nehmen. Und doch, letztendlich führten sie damit nur Gottes Plan aus, um uns wieder in die Freiheit hineinzuführen. Wir haben das in diesem Lied gesungen von diesem schweren Fall, der uns Gefangenschaft gebracht hat. Und wir müssen in die Freiheit hineingeführt werden. Und in Vers 21, wenn ihr die Bibel dabei habt, da habt ihr es gelesen, dass es dort heißt, des Menschensohn geht dahin. Also es ist Gottes Plan gewesen. Gott hat das geplant. Auch wenn du Dinge erlebst, die du nicht verstehst, du solltest nie aus dem Blick verlieren, Menschen können nur das machen, was Gott ihnen zulässt, was Gott geplant hat. Das machen auch diese Zeilen hier in Markus 14 sehr deutlich. Und während die hohen Priester noch da sitzen und überlegen, wie machen wir das? Wie können wir Jesus festnehmen? Schauen wir uns in dieser Zeit, während sie nachdenken, mal einige andere Leute an, um die es auch in diesem Text geht. Markus stellt uns ab Vers 3 eine namenlose Frau vor. Johannes berichtet in seinem 12. Kapitel ebenfalls von der gleichen Geschichte, von der gleichen Begebenheit und er verrät uns, dass es Maria, die Schwester von Lazarus und Martha war. Und dieser Frau steht gegenüber der Judas in Vers 10, der Jünger des Herrn Jesus. Und diese beiden helfen uns zu verstehen, und ich habe das versucht jetzt mal durch das nächste Bild deutlich zu machen, lebe deine Freiheit, indem du Jesus mehr liebst als dein Geld. Das ist Freiheit. Lebe deine Freiheit, indem du Jesus mehr liebst als dein Geld. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich eine Freiheit nur habe oder ob ich eine Freiheit lebe. Mir ist es mal an unseren Hühnern deutlich geworden, die wir in meiner Jugendzeit in Norddeutschland hatten. Wir hatten also glückliche Hühner auf unserem Hühnerhof, die konnten dahin laufen, wo immer sie wollten. Und irgendwann haben wir dann zusätzliche neue Hühner gekauft. die kamen aus Käfighaltung. Diese neuen Hühner waren es gewöhnt, im Käfig an einer Stelle zu stehen. Du hättest sie nicht suchen müssen, diese neuen Hühner, denn ich meine mich noch erinnern zu können, wir haben sie morgens aus dem Käfig rausgestellt oder aus dem Stall, da standen sie. Und abends haben wir sie wieder reingestellt. Sie haben die Freiheit gehabt, aber sie haben die Freiheit nicht gelebt. Sie hatten keinen Käfig mehr. Und mit der Zeit haben sie es kapiert, dass sie keinen Käfig mehr hatten. Und dann musstest du sie auch fangen, suchen oder was weiß ich, so in der Richtung. Dann waren sie keine Standhühner mehr. Ich habe den Eindruck, dass wir als Christen uns manchmal genauso benehmen wie diese Käfighühner. Wir sind frei gemacht. Aber wir nehmen diese Freiheit nicht in Anspruch. Jesus hat uns doch befreit von der Macht der Sünde. Aber wir leben so, als ob wir noch Gefangene wären. Als ob die Sünde in unserem Leben uns diktieren könnte, was wir zu machen haben. Der Jesus hat uns befreit, seine Liebe zu leben. Aber wir versuchen aus eigener Anstrengung irgendwie das Leben des Herrn Jesus zu kopieren. Und wir wundern uns, wenn wir dann krachend auf die Nase fallen. Bei der Maria, von der wir gelesen haben, war das aber anders. Sie hat ihre Freiheit vom Geld wirklich gelebt. Wir begegnen ihr in diesem Text, als sie etwas sehr Wertvolles in der Hand hat. Parfüm. Gemacht aus einer Wurzel aus Indien. Im Griechischen steht anstelle von Salböl, so übersetzt es ja die Elberfelder, das Wort Myrrhe. Myrrhe war ein ganz wesentlicher Bestandteil des Salböls im Tempel. Und Myrrhe hat der Herr Jesus als Kind schon von den Weisen bekommen. Also sie haben auch ihm dieses Parfüm gebracht. Und wir haben in diesem Text gelesen, es war pur. Es war nicht verdünnt. Deshalb war es auch sehr teuer. Der Text verrät uns ungefähr ein Jahreslohn. Das heißt, in Deutschland ist der Bruttojahreslohn zurzeit ungefähr 50.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Also wenn du teures Parfüm benutzt, dann kannst du immer hier verweisen auf sie und sagen, so, da bin ich lange noch nicht in dieser Sphäre. Einige Ausleger vermuten, und ich glaube, das ist gar kein schlechter Gedanke, dass dieses Salböl, das hier ausgegossen wurde, die sogenannte Aussteuer war. Also wenn sie einmal heiratet, ist es etwas, was sie mit in die Ehe hineinbringt. Also was mit wem wir es hier zu tun haben, ist Zukunftskapital. Richtiges Zukunftskapital, dieses Parfum. So wie manche Leute in Gold investieren, haben manche Leute in Parfum investiert. Es ist logisch, dass diese kostbare Flüssigkeit nicht irgendwo aufbewahrt wurde, sondern in einem Gefäß, das dem Inhalt entsprach. Wir haben hier gelesen, es war ein Alabasterfläschchen. Das war so eine Art weißer Marmor. Das konnte ich jetzt nicht finden. Ja, also ich habe gedacht, ihr habt so viel Fantasie, dass ihr euch hier wahrscheinlich statt des Glases weißen Marmor vorstellen könnt. Ja, also die Maria hat dieses Fläschchen gehabt und da war eben dieses Parfum drin. Und sie kommt jetzt in das Haus und wir haben gelesen, sie zerbricht dieses Fläschchen. Und sie gibt es für Jesus her. Sie schüttet das Öl auf seinen Kopf und sie gibt Jesus damit einen großen Teil oder den größten Teil von dem, was sie hat. Die Liebe zu Jesus hat sie frei gemacht von der Liebe zum Geld. Und diese Freiheit, die lebt sie hier. Sie tut nicht zuerst etwas für Jesus, sondern, so sagt es unser Text, sie tut etwas an Jesus. Ihr ist die Zeit mit Jesus ganz wichtig. Das kommt vor dem Dienst für ihn. Und das kann ich von dieser Frau lernen. Da zu stehen und über Jesus zu staunen. Zu bekennen, Herr Jesus, du bist alles, was ich brauche. Es gibt nichts, was mein Herz so erfüllen kann, wie du es erfüllst. Und allein wenn man diesen Text liest, dann merkt man, es geht hier um Beziehung. Es geht hier nicht zuerst um Handlung und schon gar nicht um Heiligungsstress oder sowas in der Richtung, sondern es geht um Beziehung. Es geht um ein Herz, das Jesus liebt. Das kommt uns hier in Markus 14 entgegen. Und indem diese Frau das Wertvollste hergibt, was sie hat, zeigt sie, Jesus, du bist für mich wertvoller als alles, was ich habe. Was ist mein Alabasterfläschchen? Wodurch könnte ich genau das zeigen? Jesus, du bist für mich wertvoller als allen Besitz, den ich habe. Oder irgendeine Sache, um die es mir geht. Was könnte ich Jesus geben, um ihm zu zeigen, Herr, ich will in dieser Liebe und in dieser Freiheit, die du mir geschenkt hast, auch leben. Jesus hat mich dazu befreit, meine materielle Sicherheit nicht mehr zu meinem Lebensziel zu machen. Und wenn das nicht mehr mein Lebensziel ist, dann ist es logischerweise auch nicht mehr mein Lebensstil. Will ich wirklich mein Leben damit verschwenden, dass es mir nur darum geht, mein Alabasterfläschchen zu schützen? Dass niemand das irgendwie anfasst. Selbst die Jünger sehen es anders als diese Frau. Wir haben den Text gelesen, da kommt nur so ein kopfschüttelndes: Verschwende doch deine Ressourcen nicht für Jesus. Deine Zeit, deine Gaben, dein Geld. Mensch, kümmere dich um deine Karriere, um deinen Besitz und um dein Vorwärtskommen. Hier sagen die Jünger, wie viel hätte man mit 50.000 Euro für die Armen tun können? Und es stimmt ja, oder? Hätte man eine ganze Menge tun können, vor allen Dingen war es damals vielleicht noch mehr wert als heute. Das Parfümöl haut man doch einfach nicht auf den Kopf, indem man es auf den Kopf des Herrn Jesus schüttet. Aus dem Paralleltext erfahren wir, es war vor allen Dingen Judas, der es für eine Verschwendung hielt, das Öl auf den Kopf des Herrn Jesus zu gießen. Sehr interessant, der Jesus sieht es anders. Er nimmt die Frau hier in Schutz. Er sagt, Arme habt ihr immer, aber mich habt ihr nicht immer. Sie hat mich schon zu meinem Begräbnis gesalbt, dass sie, was sie mir getan hat, das wird man überall dort erzählen, wo man das Evangelium verkündigt, selbst bei Evangelium für alle in Stuttgart. Da hat der Jesus recht gehabt, ja? Ja, man hätte dieses Parfüm anders verwenden können. Aber Jesus sagt, gut, dass du es aus Liebe zu mir gibst, denn dazu habe ich dich befreit. Fast jeder, der sein Leben hergibt oder seine Zeit hergibt, um Menschen von Jesus weiterzusagen oder Gemeinde Jesu voranzubringen, wird von seinem Umfeld dafür belächelt. So nach dem Motto, naja, wenn er sonst kein Hobby hat und so hobbylos ist, dann setzt er sich da irgendwie in seiner Kirche da ein. Vor allen Dingen dann, wenn du deine Gaben und dein Geld so anders einsetzen könntest. In der Mission findest du sehr oft Christen, die einen sehr qualifizierten Beruf hinter sich gelassen haben, um ihr Leben zum Beispiel für einen Stamm einzusetzen, den keiner kennt. Der ist noch nie in der Tagesschau erwähnt worden und für den sich kein Mensch interessiert. Aber Gott interessiert sich für diesen Stamm. Und er findet es überhaupt keine Verschwendung, wenn eines seiner Kinder sein ganzes Leben dafür einsetzt, dass dieser Stamm die gute Nachricht von Jesus hört. Ich weiß nicht, was du einsetzt für Jesus. Ich weiß nicht, was du verlassen hast, was du gegeben hast, weil dir Jesus wichtig ist. Ist völlig normal, dass dir immer wieder mal Gedanken in den Kopf kommen, war das vernünftig? Haben meine Bekannten nicht doch recht, wenn sie über mich den Kopf schütteln und sagen, also meine Herren, da hast du ja den Verstand verloren, wenn du deine Ressourcen so einsetzt. In solchen Momenten ist es gut, diesen Blickkontakt zu Jesus zu suchen und von ihm zu hören. Lass sie. Was macht ihr ihm oder ihr Mühe? Sie oder er hat ein gutes Werk an mir getan. Ich wünsche dir, dass dieser Bibelvers dich in solchen Momenten dann wirklich tröstet. Judas ist für den äußeren Beobachter hier ganz sicher klüger. Er wird uns ja ab Vers 10 vorgestellt, ihr seht es hinter mir. Er lebt seine Freiheit vom Geld nicht, aber er ist genauso dazu befreit gewesen. Er steht nur wie die Hühner da auf dem Hühnerhof auf seinem Platz. Er geht zu den hohen Priestern und er sagt ihnen, ich informiere euch, wo Jesus ist. Und dann könnt ihr ein Festnahmekommando schicken und ihn festnehmen. Und der Verrat hat Judas 30 Denare eingebracht. Du gehst einmal dahin, du gibst eine Information weiter und du kriegst so viel wie jemand, der Monat für Monat oder Tag für Tag einen ganzen Monat lang arbeitet. Das ist auch nicht schlecht, oder? Also von außen gesehen würdest du sagen, ja, der hat's besser gemacht. Übrigens, diese 30 Denare, die haben einen symbolischen Wert. Es gibt ja manche symbolische Werte, also du kannst manches für einen Euro verkaufen. Das ist ein symbolischer Wert. Diese 30 Denare, das war der Standardpreis für einen toten Sklaven nach 2. Mose 21. Da war er festgelegt. Das war das Symbol. Der ist nicht zufällig. Damit haben die hohen Priester deutlich gemacht, das ist uns Jesus wert. So viel wie ein toter Sklave. Der Plan des Judas geht nicht auf. Vom Gesamtzusammenhang müssen wir denken, dass Judas im Kopf hatte, Jesus hat sich immer befreit. Schau die Evangelien an, er hat sich immer befreit. Schon damals in Nazareth, da standen sie, da wollten sie ihn runterstürzen, da wollten sie ihn steinigen. Was macht Jesus? Er geht einfach durch sie hindurch. Und er wird sich auch diesmal befreien. Das war die Überzeugung, die Judas hatte. Und dann kann ich 30 Silbermünzen abgreifen und die Verhaftung ist ja nicht mein Ding. Ich verrate ihnen ja, wo Jesus ist. Verhaften werden sie ihn sowieso nicht können. Aber das ist nicht mein Bier. Also das sind doch leichte 30 Silbermünzen, die ich dann verdient habe. Und irgendwann im Laufe dieses ganzen Prozesses kapiert Judas, Mensch, die werden Jesus umbringen. Es ist nicht so, wie ich gedacht habe, dass er sich befreien wird. Und da wird er aktiv. Da geht er dann zurück und sagt, sorry, ihr kriegt dieses Geld zurück und ich will Jesus zurück. Aber er wird sich ja nicht befreien. So sieht es jedenfalls aus. Er sagt, ich habe unschuldiges Blut verraten und will das Geld zurück. Aber sie lassen ihn dann in seiner Verzweiflung stehen und Judas hängt sich in seiner Verzweiflung auf. Er nimmt sich das Leben. Das hat ihm seine Liebe zum Geld gebracht. Das ist ein tragisches Beispiel dafür, wie fest Geldliebe mein Leben in der Hand haben kann, wenn die Geldliebe die Grundlage meiner Entscheidungen wird. Wenn das Geld für mich entscheidend geworden ist, dann tritt die Frage in den Hintergrund, Jesus, willst du das? Ich werde immer nur von der Frage bestimmt sein, was kostet es? Und was bringt es mir? Klar, das sind finanzielle Fragen. Ich muss mich schon mal fragen, was kostet es, ja? Aber wenn das alleinige Entscheidungskriterium für alle meine Entscheidungen ist, dann lebe ich nicht in der Freiheit, die Jesus mir erkämpft hat. Darum lebe deine Freiheit, indem du Jesus mehr liebst als dein Geld. Das ist die Herausforderung des ersten Teiles. Gib Jesus dein Alabasterfläschchen. Und damit kommen wir zu Vers 12. Da sind wir dann beim Donnerstag, als man das Passa schlachtet. Könnt die nächste Folie nehmen. Ja, ich habe dieses Bild mal bewusst gewählt für Abschnitt der Verse 12 bis 16. Ich habe ihn überschrieben mit dem Satz, lebe deine Freiheit, indem du Gott mehr vertraust als deinem Können. Lebe deine Freiheit, indem du Gott mehr vertraust als deinem Können. Stell dir mal konkret das vor, was wir gelesen haben. Die Jünger wollen also das Passalamm vorbereiten, das Passamahl. Aus einem anderen Text wissen wir, die Jünger, das sind Petrus und Johannes. Ja, also die beiden sind da unterwegs. Die Frage ist natürlich, wo bekommen wir denn so spät noch einen Raum her? Weißt du, da haben Leute sich viel früher Gedanken gemacht. Du gehst irgendwo hin, alles besetzt, das wussten sie auch. Also wir brauchen da jetzt mal einen heißen Tipp, wo wir hingehen, weil das ist schon klar, dass die Leute immer ganz mitleidig mit dem Kopf schütteln und sagen, ja sorry, wenn sie jetzt erst kommen, danke, unsere Räume sind alle ausgebucht. Jesus sagt ihnen, geht einfach mal in die Stadt. Einfach mal drauf los. Geh einfach mal nach Stuttgart. Und dann wirst du einen Mann sehen, der läuft mit einem Krug Wasser durch die Straßen. Lauf dem einfach mal hinterher. Und wenn dieser Mann mit diesem Krug in irgendein Haus geht, dann klingel einfach mal beim Hausbesitzer. Und wenn der aufmacht, dann sagst du zu ihm, unser Lehrer fragt dich, wo ist das Gastzimmer, in dem ich Passa feiern kann? Und er wird euch dann einen großen Obersaal zeigen, könnt ihr das Schaf schlachten und dann könnt ihr die Sitzpolster vorbereiten und ihr könnt die Tische decken. Das klingt sehr realistisch, oder? Denn klar, das habe ich 100-mal erlebt, genauso wird es natürlich sein. Ich meine, die Jünger waren ja nicht dumm. Die haben begriffen, das klingt jetzt hier ziemlich unglaublich. Also, da muss ja x Zufälle eintreten, dass das wahr wird. Als ich das las, habe ich gedacht, naja, ich bin auch so ein Sicherheitsmensch. Also, Überraschungen sind gut für mich bis zu einem bestimmten Maße. Aber es gibt auch Grenzen. Und so voll auf Risiko zu fahren wie hier, das ist eigentlich nicht meins. Aber ich bin froh, dass Jesus solche spontanen Aktionen nur selten von mir verlangt. Aber manchmal muss Gott manches im Leben auch schief gehen lassen, damit ich überhaupt bereit bin, mal ganz anders zu denken und mich auf Gottes Wege einzulassen. Das las sich so leicht, kennt ihr auch den Spruch, wenn meine Möglichkeiten zu Ende sind, dann fangen Gottes Möglichkeiten erstmal an. Aber wenn du da drin stehst, dann ist das herausfordernd, das zu leben. Es ist bequem, auf eigene Ressourcen zurückzugreifen, sich aufs eigene Können zu verlassen. Da habe ich ja immer noch die Kontrolle. Sich wie ein Blinder führen zu lassen von einem anderen, fühlt sich oft nicht gut an. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht. Euch wurden die Augen verbunden, jemand anders hat euch geführt. Das gibt so ein bisschen so ein Unsicherheitsgefühl, aber du läufst sicherer, als wenn du nicht geführt werden würdest. Und trotzdem ist dieses Gefühl da. Gott hat mich dazu befreit, das ist ja das Thema, ihm zu folgen, auch wenn ich nicht weiß, wohin er mich führt. Und Gottes Freiheit heißt, verlass dich auf mich. Wir haben das in diesem einen Lied gesungen. Es gilt zu glauben. Es gilt zu vertrauen. Verlass dich nicht auf dein Können und auf deine Sicherheit. Es ist schon komisch, sich auf solche Aktionen einzulassen, wie wir es hier gesehen haben, so nach dem Motto, fahr mal hinter dem roten Auto her. Und wenn es dann auf eine Einfahrt fährt, dann steig aus und frage den Fahrer Folgendes. Also ich habe sowas mal gemacht, als ich mich in Stuttgart überhaupt noch nicht auskannte, aber der kam nicht aus Stuttgart, der hatte nur ein Stuttgarter Nummer und dann fuhr er auf sein Anwesen und ich stand dann davor, weil ich denke, okay, ich dachte, der fährt jetzt nach Stuttgart zurück. Ja, also es gibt immer wieder solche Aktionen. Aber wenn ich auch persönlich diese Spontanität nicht besonders feiere, dann macht dieser Abschnitt mir dennoch Mut, mir mehr die Freiheit zu nehmen, mich auf Gottes spontane Aktionen einzulassen. Und wisst ihr was? Diese Aktionen sind ja nur für mich spontan. Für Gott sind sie ja nicht spontan. Er hat sie ja geplant. Er hat ja den Überblick. Nur wenn ich da drin stehe, dann ist es spontan für mich. Also nimm dir mal die Freiheit, dich auf Gottes spannende Führungen einzulassen und damit zu rechnen. Zum Beispiel zu beten, Herr Jesus, du kannst mir heute eine Begegnung schenken, wo ich dich groß machen kann und dann halt mal Ausschau, was Gott tut. Wenn es sein Wille ist, dann bringt er dich vielleicht in Situationen, die du gar nicht so geplant hast, aber in denen er dich gebrauchen will. Vielleicht müssen wir einfach mal konkreter mit Gottes Führung rechnen und uns im Alltag auch darauf einlassen. Vertrau diesem Herrn mehr als deinen Können. Und damit kommen wir dann mit unserem Text beim Freitag an. In Israel beginnt der Tag ja immer mit dem Abend. Und wenn unser Text sagt, als es Abend geworden war, könnte man auch sagen, als ein neuer Tag begann. Da treffen die Jünger sich also in dem Raum, den Petrus und Johannes vorbereitet haben. Und der Herr Jesus ermahnt den Judas dann nochmal, verrate mich nicht. Aber das Geld hat diesen Jünger blind gemacht. Und dann kommt das letzte Titelbild, mein letzter Abschnitt. Da heißt es ab Vers 22, dass Jesus ihnen eben diese weitere Freiheit verkündigt. Ich habe sie genannt, lebe deine Freiheit, indem du mehr an Gottes Vergebung glaubst als an deine Werke. Lebe deine Freiheit, indem du mehr an Gottes Vergebung glaubst als an deine Werke. Die Jünger feiern hier ja das Freiheitsmahl. Also das Passamahl hier miteinander und der Jesus versucht ihnen klarzumachen, alle Passalämmer sind nur eine Gegenstandslektion, mehr eigentlich nicht, um tiefer zu verstehen, ich, Jesus, ich bin das Lamm Gottes. Und diese Lämmer, die können meine Schuld nicht wegnehmen, sie können meine Schuld nur bedecken. Und sie können mir helfen, mich von meinem schlechten Gewissen nicht quälen zu lassen. Das ist also sehr begrenzt, was dieses Lamm kann. Und genauso ist es auch beim Abendmahl. Der Jesus hat dann diesem Passamahl eine neue Bedeutung gegeben. Er nimmt einen dieser Kelche und er macht deutlich, der Wein in diesem Kelch ist ein Hinweis darauf, ich habe mein Blut für dich gegeben. Und es zeigt mir auf der einen Seite, wie schrecklich meine Sünde ist. Jesus ist für meine Haltung gestorben. Ich will mein eigener Herr sein. Gott soll mir in mein Leben nicht hineinreden. Und aus dieser Haltung, die die eigentliche Sünde ist, kommen eine Menge Sünden in mein Leben hinein. Denn mein Lebensziel, ich will ohne Gott leben, bestimmt auch meinen Lebensstil. Ich tue das, was Gott nicht will. Und was Gott will, hat er zum Beispiel in den 10 Geboten gesagt. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht neidisch sein. Alles das trennt mich von Gott. Schon jetzt und für immer. Ich habe keine Beziehung zu Gott, weil ich durch meine Lebenshaltung und auch durch meine Lebenshandlung nicht zu Gott passe. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann Sünde in meinem Leben nicht ungeschehen machen. Und ich möchte es an einem Beispiel zeigen, das ich von Matt Chandler gelesen habe. Das hat mich sehr beeindruckt. Bisschen ergänzt dann. Er macht einfach deutlich, ich bin wie so eine Rose. So hat Gott mich geschaffen. Er hat mich schön gemacht für ihn. Aber ich lebe nicht für Gott. Ich lebe für mich selbst. Und da gibt es natürlich verschiedene Bereiche. Chandler greift den Bereich der Sexualität raus. Es wird also vielleicht, wenn ich Gott nicht kenne, für mich immer normaler, mit Leuten im Bett zu landen und dann mit denen ich nicht verheiratet bin. Und in jeder dieser neuen Beziehungen ist es so, als ob ich ein Stück von mir selber preisgebe. Jedes Mal neu. Und das betrifft auch andere Bereiche. Da, wo Gott mich dazu befreit hat, nicht meinen Egoismus zu leben. Und ich lebe meinen Egoismus. Und ich investiere immer wieder neu. Ein Blatt in meinem Leben. Ich verschenke es in Bereiche, zu denen Gott gesagt hat, bitte gib das nicht in diese Bereiche hinein. Du sündigst. Und Sünde heißt, dass Gott Zielverfehlung, nennt er das, dass Gott Zielverfehlung in meinem Leben schenkt. Seht jetzt, wie viele Blätter so eine Rose haben kann. Wenn ich das vorbereite, dann übe ich das nicht, sondern dann ist es einfach so. Und die Frage ist, wer will so eine abgerupfte Rose noch haben? Das ursprüngliche Beispiel war das Beispiel der Sexualität. Will ich wirklich, dass am Traualtar all die Leute stehen, mit denen ich vorher im Bett war? Will jemand so eine abgerupfte Rose haben? Und dann kommt ein Ruf. Ein Ruf, den ich nicht erwartet habe. Und jemand ruft dann überraschend dazwischen, ich will diese Rose haben. Und wenn ich mich dann umdrehe und denke, hey, wer will diese Rose haben? Dann sehen wir den Mann, den wir hier in diesem Text gesehen haben, der diesem letzten Abschnitt sagt, ich habe mein Blut für dich vergossen. Ich habe dich lieb. Egal, wie abgerupft du bist. Ich habe mein Leben für dich gegeben, damit ich dich bekomme. Und ich weiß, du kannst deine Blütenblätter nicht mehr ankleben. Aber wenn du meine Rose werden willst, dann werde ich in deinem Leben neue Blütenblätter schaffen. Du wirst wieder zu Gottes Rose werden, auch wenn vielleicht manche Narben in deinem Leben bleiben. Diese Narben können aber dein Leben nicht mehr gefangen nehmen, weil ich dich in die Freiheit gerufen habe. Jesus sagt, komm zu mir. Als so eine abgerupfte Rose, versuche nicht schön zu reden, was nicht schön ist. Und hör auf, mich vielleicht mit irgendwelchen angeklebten Blütenblättern beeindrucken zu wollen. Jesus hat es mal anders formuliert. Er sagt, tue Buße, denke um, sei ehrlich vor mir und sag mir, wo du deine Rosenblätter verloren hast und stehe dazu, bitte mich um Vergebung für deinen falschen Weg und deine falsche Einstellung. Ich finde es echt beeindruckend, das ist Evangelium. Nicht ich muss zu Gott kommen und mich anstrengen, sondern Gott kommt auf mich zu und er sagt, so wie du bist, bist du wertvoll für mich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Das habe ich nicht verdient. Und das ist der Kern des Evangeliums. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst oder wenn deine Beziehung zu Jesus oberflächlich geworden ist, dann darfst du im Gebet zu ihm kommen und dann darfst du Vergebung erleben, das erste Mal vielleicht oder wieder ganz neu. Die Mitarbeiter vorne nachher im Gebetsdienst unterstützen dich gerne darin, zu Gott zu kommen. Du darfst einfach nach dem Gottesdienst auf sie zugehen, du erkennst sie an dem Schild, das sie haben. Am Ende dieses Textes, Vers 25, da wird deutlich, mit Jesus habe ich Zukunft. Ich werde ihn im Reich Gottes wieder treffen. Nicht, weil ich mich so erfolgreich angestrengt habe, sondern weil ich geglaubt habe, Jesus hat sein Blut auch für mich vergossen. Meine Schuld ist durch sein Blut bedeckt. Sie wird am Ende meines Lebens nicht mehr zur Sprache kommen. Es wird keine Anklage mehr geben, weil Jesus mein Urteil auf sich genommen hat. Wenn ich das angenommen habe, dann bin ich frei von Schuld. Auch wenn ich in meinem Alltag immer noch Vergebung brauche, auch für meine zukünftige Schuld, wird sie mich nicht mehr von Gott trennen, weil ich weiß, ich bin seine Rose. Ich bin in seiner Hand. Ja, darum ging es heute Morgen in Markus 14. Lebe deine Freiheit. Lebe deine Freiheit, indem du Jesus mehr liebst als dein Geld. Lebe deine Freiheit, indem du Jesus mehr vertraust als deinem Können. Und schließlich lebe deine Freiheit, indem du mehr an Gottes Vergebung glaubst als an deine Werke. Amen.